Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück, ich bin heute euer Host und unser Thema ist Exit Readiness, verbunden mit der speziellen Frage: Was können sich verkaufsbereite Unternehmer eigentlich von den Königen der Deals, den Finanzinvestoren, in Sachen Exit-Vorbereitung abschauen? Und, kleine Appetithappen, das ist eine ganze Menge, vor allem wenn es darum geht, das Unternehmen in einen höheren Bewertungsbereich zu hieven, als es vielleicht im Moment der Fall ist. Meine Experten für dieses interessante Thema sind Thorsten Gladiator und Sebastian Markowski aus dem deutschen Büro der Midcap Investmentbank Investec. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Sagt mal, gibt es da draußen wirklich so eine große Diskrepanz zwischen der zeitlichen Weitsicht, mit der PI-Investoren ihre Exits vorbereiten, und den M&A-Planungshorizonten von Unternehmern?
Ja, also grundsätzlich haben Finanzinvestoren natürlich einen erheblichen Vorteil. Sie gehen grundsätzlich sehr rational vor. Ja, das oberste Ziel eines Finanzinvestors ist, hohe Rendite zu erwirtschaften für den Fonds. Das tun sie, indem sie in Unternehmen investieren, Unternehmensbeteiligungen eingehen und haben dafür üblicherweise 5 bis 7 Jahre Zeit. Und wenn man sich jetzt zum Zeitpunkt des möglichen Verkaufs in 5 bis 7 Jahren ein Unternehmen vorstellt, das tun Finanzinvestoren, und genau die werttreibenden Faktoren identifiert und auch potenziell wertvernichtende Faktoren identifiziert, dann hat man diesen Zeitraum, um das Unternehmen eigentlich optimal auf den Exit vorzubereiten. Das ist üblicherweise nicht der Zeitraum, den Unternehmer sich geben. Da kann es von 10 Jahren bis aber dann innerhalb der nächsten 6 Monate Exit-Horizont schwanken. Und da geht man in der Zwischenzeit dann nicht ganz so strategisch vor. Vor allem auch, weil der Unternehmer eher Jahr für Jahr denkt, eher einen Liquiditätsblick hat, weniger ein 5-Jahres-Horizont, was jetzt mögliche Investitionen in ein Unternehmen, was dann perspektivisch attraktiver wird, angeht. Strategisch sicherlich, aber gerade mit einem starken Bezug auf eine Transaktion und dem, was dann auch Investoren auf der Gegenseite erwarten, das erfolgt häufig nicht in der Form.
Private Equity hat ja immer 2 Ziele im Blick. Das eine ist, wie kriege ich den Ertrag möglichst weit nach oben in der zur Verfügung stehenden Zeit? Und dann im Idealfall natürlich auch einen Multiple Arbitrage, dass ich dieses Unternehmen attraktiver mache, als es beim Einstieg war, und ich praktisch über beide Seiten dann einen Rendite-Kicker bekomme. Du hast angesprochen, 5 bis 7 Jahre ist ja fast schon ein bisschen lang. Also oft sind ja Private Equity Investments auch ein bisschen kürzer. Wenn wir mal von 3, 4, 5 Jahren ausgehen, an denen Private Equity Investor schon den Exit im Blick hat, sollten sich Unternehmer auch wirklich so viel Zeit nehmen, um ein Unternehmen auf einen attraktiven Exit hin auszurichten, oder ist das ein bisschen zu viel erwartet?
Also man kann das natürlich nicht 1:1 übertragen, ne? Aber man kann durchaus sich den Finanzinvestor als Beispiel nehmen und sich sehr viele sinnvolle Ansatzpunkte borgen für das eigene Unternehmen und die dann in dem Maße, in dem es möglich ist, eben umsetzen. Klar würde man jetzt als Unternehmer nicht volles Risiko gehen, einen Riesenkredit aufnehmen, um die größtmögliche Transaktion Akquisition eines Wettbewerbers zu vollziehen und dann wiederum alles auf eine Karte setzen, um in 3, 4, 5 Jahren dann das Unternehmen meist bietend und möglichst mit einem optimalen Verkaufserlös zu verkaufen. Nichtsdestotrotz gibt es kleinere Ansätze, indem man einen befreundeten Wettbewerber, mit dem man schon länger zusammenarbeitet, übernimmt. Teilweise, du hast das Thema Multiple Arbitrage angesprochen. Im Digital-Transformationsbereich ist es häufig so, dass es für Digitalagenturen Sinn macht, in den Bereich Consulting ein Stück weit vorzudringen. Da gibt es oftmals Partnerschaften, weil man dann über den Consulting-Bereich Budgets formuliert mit Kunden, Budgets identifiziert, dann aber auch bei der Vergabe ein Stück weit Einfluss nehmen kann. Das ist eine Möglichkeit, die Wertschöpfungskette zu vertiefen und entsprechend zusätzliche Umsätze zu generieren und sich dann auch auf Multiple-Basis ein Stück weit attraktiver zu machen.
Eine Möglichkeit ist ja, das Thema Multiple einfach mal strategischer sich anzuschauen. Als M&A-Berater macht ihr immer Peer-Group-Vergleiche. könnt ihr, wenn ihr euch ein Unternehmen anschaut, relativ schnell erkennen, was dieses Unternehmen von den Unternehmen aus der Peer Group entscheidet, die vielleicht höher bewertet sind, beziehungsweise die in dem Bewertungsbereich sind, in dem euer potenzieller Kunde hinkommen will?
Ja, also grundsätzlich natürlich, es ist immer eine Gesamtbetrachtung. Der Multiplikator versucht ja nur in Form von einer Zahl abzubilden, was ganz, ganz viele Einflussfaktoren des Unternehmens ein Stück weit ausmachen. Da ist Wachstum, Profitabilität, Auslastung sind relevante Dinge, die man sich anschauen kann. Wachstum ist meistens einer der Hauptfaktoren zusammen mit der Profitabilität. Größe ist relevant. Wir reden natürlich bei Multiplikatoren immer über gelistete Unternehmen, die sind in der Regel deutlich größer. Das heißt, da muss man mit gewissen Größenabschlägen auch rechnen. Das ist immer eine Thematik, dass ein Unternehmer dann sagt, okay, das Unternehmen macht im Prinzip was sehr Ähnliches. Ich möchte eigentlich den gleichen Multiplikator haben für mein Unternehmen. Wenn man dann aber reinschaut, dann sieht man, dass aufgrund verschiedener Punkte das vielleicht in der Form nicht realisierbar ist und nicht realistisch erreichbar ist. Ein weiterer sehr relevanter Punkt ist, dass es natürlich immer eine Form von Wettbewerb auch in der Transaktion ist. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mich in gewisse Größenordnungen vorarbeite, das sind dann 5 Millionen, 10 Millionen, 15 Millionen EBITDA, da erweitere ich quasi den Kreis potenzieller Interessenten und Wettbewerb ist am Ende in unserem Fall immer gut fürs Geschäft.
Ich würde nochmal gerne auf den Punkt zurückkommen mit den 3 bis 5 Jahren, die du angesprochen hast. Der Finanzinvestor setzt ja im Prinzip eine Equity-Story um, die er beim Einstieg vorgefunden hat oder die er entwickelt hat und wo er dann entsprechende Maßnahmen macht. Er kauft Unternehmen zu, er optimiert das Unternehmen. Er wird aber nicht alles bis zum Exit tatsächlich umgesetzt haben und er wird auch vieles natürlich für den zukünftigen Käufer übrig lassen müssen, damit der auch noch ein Equity Value kreieren kann. Nicht? Das heißt, der Mittelständler selber muss nicht all die Themen, die in die Equity Story einfließen, tatsächlich schon umgesetzt haben, sondern wichtig ist halt, dass das, was als Equity Story entwickelt wird, dass das kredibel ist und dass man das nachvollziehen kann. Wenn er also sagt, für mich ist Wachstum durch Zukäufe ein ganz, ganz wesentlicher Treiber des zukünftigen Wertes, hat aber selber noch nie einen Zukauf getätigt, dann ist das natürlich schwierig, das zu verkaufen, wie das dann umgesetzt wird. Ja, wenn er sagt, ich sehe irgendwie bestimmte Zielmärkte, in denen ich wachsen will, hat aber noch nie mit den potenziellen Targets gesprochen, ja, ist das auch schwierig. Das heißt, das sind Sachen, die muss man dann entsprechend vorbereiten und die können dann ein bisschen länger brauchen, aber die brauchen nicht zwingend 3 bis 5 Jahre.
Zukäufe haben ja auch eine Relevanz für den M&A-Prozess. Was du angesprochen hast, Sebastian, in eine größere Größenordnung zu kommen, kann man ja sehr gut mit Zukäufen erreichen. Auch das Geschäftsmodell in neue Bereiche reinzuschieben, du hast das Consulting-Beispiel genannt, kann ich mit Zukäufen machen. Jetzt wissen wir aber alle, wenn ich jetzt zukaufe, selbst wenn ich weiß, wie es geht, anders als in dem Beispiel von Thorsten, habe ich immerhin PMI-Probleme. Ich muss die Daten konsolidieren, das Asset ist vielleicht noch ein bisschen standalone. Das ist ja schon ein Belastungsfaktor für einen M&A-Prozess. Würdet ihr empfehlen, 1-2 Jahre vor einem geplanten Exit wirklich noch in Zukäufe zu gehen?
Das ist natürlich immer eine Frage, wie groß denn der Zukauf tatsächlich ist, nicht? Wenn ich substanziell Volumen, Umsatz, Personal und Ähnliches zukaufe, dann ist das, glaube ich, sehr schwer. Das sollte man irgendwie in dem letzten Jahr vor dem angeplanten Exit nicht mehr tun. Aber es kann ja durchaus sein, dass man kleinere Add-ons macht, weil die irgendwie das regionale Setup arrondieren oder für bestimmtes Software-Thema relevant sind, Technologiethemen relevant sind, wo gar nicht die Integration der wesentliche Punkt ist, sondern wo einfach die Verbreiterung des Geschäfts, die Vertiefung der Wertschöpfungskette auch so dargestellt werden kann. Und das kann man, glaube ich, auch im letzten Jahr noch machen. Auch das tun Finanzinvestoren ja noch. Oder wenn man Serial Buyer ist, ja, ich denke so an die klassischen Buy-and-Build-Stories im Gesundheitswesen, wo dann halt Praxen zusammengekauft werden. Naja, wenn ich 5 Praxen erfolgreich integriert habe, dann wird das mit der 6. im Zweifel auch noch funktionieren. Und dann gibt es ja das schöne Element, auch die Zukaufszahlen in Proforma darzustellen. Und das ist auch jetzt in allen Prozessen akzeptiert.
Sebastian, du bist ja Spezialist für Bereich Technologie Software. Das heißt, du hast da einen Hebel, den man, glaube ich, sehr oft sieht und teilweise auch in klassischen Industrien, nämlich die Verwandlung des Geschäftsmodells von transaktionalen Geschäften. Einfach, ich verkaufe eine Software für einen Umsatz in Richtung Abo-Modelle, was ja im Moment sehr populär ist und was ja auch extrem multiple-treibend ist. Wie viel zeitlichen Vorlauf muss man dann für so eine Transformation planen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte mein Unternehmen eher als Abo-getriebenes Geschäftsmodell positionieren, dass der M&A-Markt es wirklich glaubt? Das dauert ja eine Weile, bis sich das in den Zahlen niederschlägt. Was sind da so deine Erfahrungen?
Also grundsätzlich gibt es natürlich im Softwarebereich die Transition von eben Lizenz umsetzen, hin zu Software as a Service umsetzen, also Recurring umsetzen. Das ist ein großer Trend, wo die Abrechnung irgendwo ein Stück weit heutzutage anders erfolgt, als es traditionell der Fall war. Diese Transition ist, glaube ich, ein Stück weit eine Wissenschaft in sich. Das wird man nur schwer jetzt auch als Unternehmer hinbekommen. Man hat ja das Problem, dass man, wenn man Lizenzumsätze, die vereinnahmt man üblicherweise am Anfang von einem Vertrag und dann gibt es eine gewisse Maintenance-Gebühr, Software-as-a-Service-Revenues, auch wenn man die vorab für das Jahr vereinnahmt, reduzieren erstmal den Umsatz. Und dieser Umsatz üblicherweise ist das ein genauer Punkt gewesen, warum sehr, sehr viele Finanzinvestoren auch in den Software-Bereich reingekommen sind, weil diese Transition von Lizenzumsätzen auf Software-as-a-Service-Revenue, wie du richtigerweise gesagt hast, deutlich höherer Multiplikator. Aber das muss finanziert werden und das muss erheblich finanziert werden. Plus, man hat noch ein großes Thema mit Kunden, die per se einfach nicht auf das Software-as-a-Service-Modell wechseln wollen. Das sind in der Regel Banken, Versicherungen, die einfach ihre Server auf dem Grundstück oder in einer mittlerweile mehr in Public Clouds auch laufen lassen möchten. Aber diese Transition ist unheimlich schwierig auf sehr verschiedenen Ebenen. Was man aber tun kann, ist, wie Thorsten es auch sagte, man muss ein Stück weit ja die Transformation nicht komplett abgeschlossen haben, aber man kann anfangen, erste Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Ja, wir sehen auch eine ganze Menge an traditionelleren Unternehmen, die schauen, dass sie von transaktionellen Revenues mehr über eine Transformation in Richtung von einem Dienstleistungsangebot um ihre transaktionellen Revenues und ihr Kerngeschäft drumherum aufbauen. Und dafür muss man nicht selten entweder Geld investieren in Technologie meistens eben auch oder aber auch Zukäufe tätigen, die einem strategisch ermöglichen, Dienstleistungen, die sinnvoll sind fürs Kerngeschäft anzubieten und somit den Kundennutzen zu steigern und langfristige Verträge mit den Kunden über die transaktionellen Beziehungen hinaus aufzubauen. Das sind alles Themen, das ist sehr einzelfallabhängig, das muss man sich anschauen, aber das sind alles Themen, die man diskutieren sollte und eine Perspektive entwickeln sollte. Daraus ergibt sich ja dann gegebenenfalls auch ein zusätzlicher oder neuer Kapitalbedarf, den man dann auch ein Stück weit nutzen kann, um in der Transaktion eine Equity-Story zu erzählen, die langfristig Potenzial hat und die dann auch wieder am Markt resoniert mit den relevanten Investoren, die man eben ansprechen möchte.
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich deiner Aussage entnehme. Wenn man sich auf den Weg macht, die Finanzierung muss stehen. Man muss wissen, wie man die Transformation finanziert, zum Beispiel überall zu diesem Geschäftsmodell. Aber auch generell ist Finanzierung ja oft ein Stolperstein im Weg auf den Exit. Es gibt ja gewisse Themen in der Bilanz, die am M&A-Markt nicht gut ankommen. Thorsten, du kommst ja von der Finanzierungsseite. Welche Art von Finanzierung würdest du denn, wenn du Zeit hast in einem M&A-Prozess, denn immer empfehlen, vorab zu bereinigen und es nicht dem potenziellen Käufer zu hinterlassen?
Also prinzipiell ist ja so, dass in der Regel der Verkauf, der dann cash-free erfolgt. Ja, das heißt, der Unternehmer muss sich eigentlich vorher überlegen, was sind denn die Ablösekosten, wenn ich meine bestehende Finanzierung erledige. Und das ist jetzt insbesondere bei Langfristdarlehen natürlich erstmal das erste Thema. Wenn er das nicht kann oder will, weil es vielleicht zu teuer wird, dann muss man halt von vornherein überlegen, ob eine bestehende Finanzierung in die potenzielle Finanzierung des Erwerbers auch mit reinpasst. Ne? Kann ich ein erstrangig besichertes Darlehen in Akquisitionsfinanzierung rüberrollen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und dann hat das erstmal werttreibende Elemente. Und dann ist die Kernfrage, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine bestehende Finanzierung abzulösen? Er muss ja auch die Mittel dafür haben. Ne? Also typischerweise geschieht es dann ja in der Transaktion. Ne? Aber dann ist es eigentlich wieder eher ein vorbereitendes Element. Ich muss vorher mit meinen Hausbanken, mit meinen bestehenden Finanzierern, häufig sind da ja auch stille Beteiligungen drin oder Förderdarlehen und ähnliches. Das muss ich halt vorher adressiert haben. Was kostet es mich, die Finanzierung abzulösen und was sind so die Vorlaufzeiten, die ich dafür brauche? Das andere Element ist ja ein bisschen gestalterischer. Die Frage zum Beispiel, wenn ich große Immobilien oder sonstige Assets auf der Bilanz habe, macht es Sinn, die über Sale- und Leaseback-Verfahren wieder von der Bilanz zu holen, ja, und dementsprechend mein ganzes Unternehmen schlanker zu machen? Dann hat man die Kernfrage, richte ich nach HGB oder nach IFRS? Kann es sinnvoll sein, das zu machen, auch wenn ich dann auf IFRS switche? Wenn ich auf IFRS switche, dann brauche ich einen gewissen Vorlauf, habe aber den Vorteil unter Umständen, dass ich deutlich höhere oder attraktivere EBITDAs zeigen kann, als wenn ich das nach HGB mache. Ja, das sind halt so die Vorlaufsthemen. Ich glaube, was auch wichtig ist, sind bestimmte Finanzierungsarten, die vielleicht, je nachdem, wie ich den Exit wähle, die Bewertung positiv beeinflussen. Ne? Also Sale and Leaseback ist eins, habe ich gesagt. Wenn wir an klassisches Factoring denken, ja, ist in jedem normalen Unternehmensverkauf ein Diskussionspunkt, ob es wirklich abgezogen wird oder nicht. Im IPO-Fall wird die Börse das im Zweifel nicht als Financial Debt betrachten. Also habe ich vielleicht einen Vorteil davon, wenn ich einfach stärker Forderungen im Vorfeld eines IPOs verkaufe. Das sind so die Überlegungen, die der Unternehmer sich dann machen muss. Und der letzte Punkt, der mir auf der Finanzierungsseite einfällt, ist eigentlich ja fast eher ein Asset-Management-Thema. Wenn ich nicht betriebsnotwendiges Vermögen habe, ja, lasse ich das dem Käufer oder verkaufe ich das vorher, separiere ich das, habe ich irgendwie ja einzelne Assets, die ich verkaufen kann, habe ich vielleicht auch eine Division, die ich gar nicht mitverkaufe, weil sie auf der Wertseite eher einen negativen Faktor hätte. Und das sind so die Punkte, über die man sich dann Gedanken machen muss und die für den Unternehmer natürlich eher ein neueres Terrain sind. Der Finanzinvestor mit seinem Portfoliounternehmen, der überlegt sich das alles ab dem Tag 1, in dem er eingestiegen ist. Der Unternehmer, der hat so normalerweise nicht gedacht und muss das dann halt im Vorfeld regeln. Und das kann dann in der Tat ein bisschen länger dauern und unter Umständen dazu führen, dass man sagt, lass uns doch erstmal diese Themen alle erledigen und dann ist der Exit vielleicht eher im Jahr als im halben Jahr.
Das ist ja vergleichsweise einfach, zumindest emotional im Vergleich zu einem anderen Thema, was beim Exit ja auch immer eine Rolle spielt, die Person des Unternehmers als solches. Der starke Unternehmer, der das ganze Ding trägt, mit dem Exit aber perspektivisch raus will, ist ja schon ein ordentlicher Bewertungsmalus in M&A-Prozessen, sind wir uns ehrlich, oder?
Ja, also das ist eins der wichtigsten Themen. Ich habe es angesprochen, der Finanzinvestor ist sehr, sehr rational. Ja, das jetzt, wenn wir jetzt schauen, wir haben gegebenenfalls einen Unternehmer, wir haben Unternehmerfamilien, wir haben teilweise sehr, sehr unterschiedliche Personas mit unterschiedlichem Hintergrund, die als Gesellschafter eines ja potenziellen Verkaufsunternehmens da in beteiligt sind. Und die Motivation, was möchte jeder aus dieser Transaktion raushaben, ja, das herauszufinden und frühzeitig zu identifizieren, ist was extrem wichtig ist, weil nicht selten kommt man in Situationen, wo es gar nicht in der Form möglich ist, alle zu bedienen. Und auch dann ist es üblicherweise sinnvoll, gegebenenfalls einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, wie viel Zeit brauchen wir denn, um die Vorkehrungen zu treffen und die Maßnahmen einzuleiten, sodass dann zum Zeitpunkt X auch die Motive und Mindestanforderungen von den Gesellschaftern ein Stück weit erfüllt werden können. Weil wenn man das am Ende in den Verkaufsverhandlungen identifiziert, dann ist es sehr spät. Dann hat man in der Regel sich auf einen Bieter oder maximal 2, 3 Bieter. Mehr kann das Unternehmen in der Due Diligence häufig dann nicht bedienen, eingeschossen. Und dann geht er das vielleicht gar nicht in der Form mit, ne? Und da hat man dann sich ein Stück weit sehr viel Wettbewerbsvorteil vergeben.
Aber Management ist ja auch ein sehr starker Personal Fit. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gerade wenn man an einen Exit vom Finanzinvestor denkt, der hat seine eigenen Vorstellungen, wer dieses Unternehmen lenken will. An sich ist es ja sinnvoll, vorne eine stabile Managementstruktur hinzustellen, die nicht mehr vom Unternehmer abhängig ist. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass der potenzielle Käufer sich die Leute anschaut und sagt, die sind nicht mein Niveau, ich musste eh austauschen. Wo man sich dann wieder die Frage stellt, macht es nicht Sinn, erstmal alles so zu lassen, wie es ist, mit offenen Karten zu spielen im Exit-Prozess und zu sagen, ich gebe in einem Jahr die Schlüssel aus der Hand. Bis dahin kannst du hier reinbringen, wen du willst. Thorsten und Nix, was ist deiner Erfahrung nach der bessere Weg, selber die Hausaufgaben zu machen bei der Aufstellung des Managements oder das gleich dem neuen Investor oder neuen Eigentümer überlassen?
Also ich glaube, so die Erfahrung im langjährigen Bereich ist, dass man schon ein gutes, bestehendes Management braucht, um ein erfolgreiches Investment zu haben als PE. Ja, und wenn man im ersten Jahr anfangen muss, den CEO auszutauschen, dann hat der ja auch wieder noch eine Hochlaufzeit, bis er tatsächlich voll im Unternehmen angekommen ist, bis er dann Resultate zeigen kann. Das ist alles andere als optimal. Das heißt, ich glaube, dass es schon ein großer Vorteil ist, dass das Management, was im Verkaufsprozess das Unternehmen präsentiert, auch die nächsten Jahre zur Verfügung steht. Der Idealzustand ist natürlich immer, wenn ich wieder in der PI-Welt denke, nicht? Also der PI sagt, er möchte eigentlich ein bestehendes Management haben. Und genauso gilt das natürlich auch für den Exit dann. Also wenn ich jetzt aber weiß, dass der Gründer heute vielleicht noch 2, 3 Jahre drin ist, dann habe ich genug Zeit, ihn tatsächlich zu ersetzen und durch ein neues Management das Unternehmen auch präsentabel zu machen. Und dieses Management muss dann wiederum in der Lage sein, beim nächsten Exit zu sagen, ich bleibe aber auch nochmal mindestens 2, 3 Jahre mit an Bord. Und man muss natürlich auch überlegen, was sind denn die Nachfolgeszenarien? Ne? Also gibt es eine gute zweite Ebene? Gibt es vielleicht auch bei Unternehmern irgendwie den Sohn, die Tochter, die sowieso schon im Unternehmen ist, die dann nachrückt? Also all diese Themen kann man ja proaktiv adressieren. Aber die Kernaussage ist, glaube ich, das Management, was das Unternehmen verkauft. Das sollte auch erstmal da sein.
Ja, und ich glaube, das kommuniziert ein Stück weit miteinander. Ne? In Konzernen ist das Management dann in gewissen Teilen nicht gleichzeitig unbedingt Eigentümer. Das ist in mittelständischen und unternehmergeführten Unternehmen, mit denen wir häufig zu tun haben, der Fall. Und da kommuniziert natürlich genau dieses Thema Management dann auch mit dem, was jeder Einzelne aus dem Exit raus haben will. Was aber relativ klar ist, ist, wenn man operativ tätig ist im Unternehmen aktuell und nicht es schafft, einen Ersatz aufzubauen, dann wird man ein Stück weit in Betracht ziehen müssen, dass der zukünftige Eigentümer auch dann dieses operative Engagement zumindest über einen Zeitraum noch verlangt. Ja, das kann dann auch mitunter attraktiv sein, wenn es gewisserweise da Earnout-Regelungen gibt, gegebenenfalls Reinvestment-Themen, die teilweise gefordert werden, teilweise optional sind, teilweise nicht nötig sind. Aber all diese Überlegungen, die muss man und sollte man idealerweise vorab anstellen und da auch sehr, sehr klar sein. Und dann muss man de facto entscheiden. Dann gibt es kein so oder so, sondern dann muss man entscheiden, haben wir eine realistische Chance in einem gegebenen Zeitraum, diese Themen so hinzubekommen, dass das auch von einem Käufer in der Form akzeptiert wird, ohne dass es zu massiven Abschlägen führt, oder eben nicht. Und dann kann es entweder sein, okay, wir setzen es um, oder die Lösung kann sein, wie du vorgeschlagen hattest, Michael, dass man sagt, naja, man geht da dann offen rein, man hat ein attraktiv genuges Asset, aber man entwickelt eine Lösung gemeinsam. Dafür muss dann aber auch in gewisser Weise eine Offenheit und Flexibilität des Verkäufers da sein, ein Stück weit den Forderungen von einem Investor rechnen zu
können. Michael, du hast ja vorhin etwas provokant gesagt, der starke Gründer, der starke Unternehmer kann malus sein in so einem Exit-Prozess. Ne? Und ich glaube, das ist am Ende des Tages nur dann der Fall, wenn er tatsächlich das Unternehmen komplett dominiert hat und kein starkes Management da ist und er dann auch noch komplett aussteigen möchte. Das ist aber nach meiner Erfahrung äußerst selten der Fall, weil der Unternehmer ist ja Unternehmer gewesen, weil er daran Spaß hatte und weil das seine Welt ist. Und für einen Unternehmer ist es eigentlich immer ein größeres Problem, sich komplett zurückzuziehen, als noch dabei zu bleiben. Das heißt, die Kunst ist dann eher mit dem Unternehmer, aber auch mit den Käufern, einen Weg zu finden, wie man das, was er repräsentiert und was er gemacht hat. Er hat ja dieses Unternehmen groß und stark gemacht, irgendwie noch im Unternehmen zu halten. Und da sind natürlich Finanzinvestoren extrem erfahren drin, das zu machen. Und ja, dann kann man sicherlich nicht mehr vom Malus, sondern eher vom Obolus reden, ja.
Wir rücken zeitlich auf unserer Reise ein bisschen näher an den klassischen M&A-Prozess, der vielleicht auf der heißen Nadel gestrickt ist. Im Moment hört man sehr oft am Markt, dass es sehr, sehr kritisch wahrgenommen wird, wenn die Kennzahlen, die KPIs, das ganze Zahlenteil nicht exzellent vorbereitet ist. Wenn da Inkongruenzen bestehen, wenn viel mit Proforma-Zahlen gearbeitet wird, gerade bei den Build-Cases, wenig Toleranz dafür, das in Kauf zu nehmen. Wie viel Vorlaufzeit braucht es aus eurer Sicht denn, um ein Unternehmen, das jetzt nicht super komplex ist, datenseitig auf das geforderte Niveau zu bringen, das im Moment auch zwingend wahrscheinlich ist, um eine gute Bewertung aufrufen zu können?
Also aus meiner Sicht, der Finanzinvestor hat ja einen großen Vorteil. Er hat das Unternehmen gekauft und hat alles schon einmal vorbereitet für den Verkauf vorgefunden. Das heißt, wenn er wieder verkauft, dann ist alles schon da und er hat auch genug Zeit, das alles vorzubereiten. Beim Unternehmer gibt es zwei Szenarien. Das eine ist die klassische Buchhaltung über die DATEV und es ist in der Tat kein kapitalmarktorientiertes Reporting da. Das heißt, es fehlen ganz viele KPIs, es fehlt vielleicht auch an Geschwindigkeit, die Zahlen darzustellen, es fehlt an den relevanten Klassifizierungen nach Produkten, nach Divisionen und so weiter. Ja. In dem Szenario dauert es sicherlich eher ein halbes Jahr, das vernünftig aufzubereiten, weil der Unternehmer dann in der Regel auch keine Mehrjahresplanung hat. Ja, und da können wir dann auch nur empfehlen, über eine Financial Vendor Due Diligence oder mindestens ein Financial Factbook mehr Transparenz zu schaffen. Das ist dann auch extrem empfehlenswert. Ja. Wenn das Reporting des Unternehmens aber schon viel, viel stärker auch auf den Kapitalmarkt ausgerichtet ist, weil man vielleicht in der Historie ein Zinsloan hatte oder ähnliches, ja, dann sind zumindest die Kern-KPIs schon vorhanden und nicht mehr reine Controlling-Zahlen. Und da muss man eher gucken, sind sie denn tatsächlich auf die Equity-Story ausgerichtet oder nur auf klassische Bankfinanzierung? In dem Szenario würde ich sagen, kann man das sicherlich deutlich schneller adjustieren und kann unter Umständen auch darauf verzichten, nochmal ein Financial Factbook zu haben. Aber das, was du sagst, ist richtig. Also die Zahlen als solches sollten immer Due Diligence fähig sein. Und wenn man das nicht hat, dann ist der Prozess extrem schwer, auch in einem vernünftigen Zeitrahmen darzustellen.
Die Equity-Story, die du erwähnt hast, die ist ja eigentlich das ganz große Ding, das bei all den Dingen, die wir hier besprochen haben, im Hintergrund mitschwingt. bei den Daten, beim Geschäftsmodell, bei der möglichen M&A-Strategie. Gerade wenn man das Unternehmen höher im Markt positionieren will, was das Multiple angeht, braucht es eine starke Equity-Story. Ein Unternehmer kennt sein Unternehmen in- und auswendig, weiß auch, wofür es steht, hat meistens auch die Überzeugungskraft, das nach außen gut zu vermarkten. Ist da die Equity-Story nicht eigentlich schnell geschrieben?
Naja, also es kommt drauf an. Teilweise hat ein Unternehmer natürlich eine Vision seines eigenen Unternehmens und geht ja dann am Ende darum, in dem Moment, in dem man jetzt Eigentum von einer Partei auf die nächste überträgt, dass der neue Eigentümer eben diese Vision auch so mitgeht. Ne? Dementsprechend ist es durchaus immer auch ein nicht ganz kurzweiliger Prozess, dass in dem Moment, in dem wir einsteigen, in dem wir unsere Fragen stellen, man muss sich das vorstellen, wir machen dann schon mal quasi Generalprobe und fordern alles das an, was wir für den Prozess benötigen, stellen Rückfragen etc. Also es ist quasi das Sparring, bevor dann die tatsächlichen Kaufinteressenten auf das Unternehmen zugehen und in den direkten Management-Kontakt kommen. Und da identifiziert man doch eine ganze Menge an Themen, die zwar in der Vision des Unternehmers sinnvoll sind, aber die teilweise dann vielleicht auch wertmäßig von einem neuen Investor nicht unbedingt so übernommen werden. Ja, es gibt Themen, wo man sagt, naja, das ist jetzt eine Vision, die vielleicht sehr, sehr weit weg ist. Man möchte ja nicht als Hans Dampf in allen Gassen dann rüberkommen. Also da muss man schon schauen, was ist erreichbar, was ist realistisch erreichbar, was definiert man als zusätzliche Potenziale, für die man sicherlich Unterstützung von einem neuen Eigentümer jetzt im Finanzinvestorenfall bekommen möchte. Aber es gibt auch Themen, wo man dann realistisch sagen muss, das sollte man da jetzt nicht auch noch reinwerfen. Und dieser Prozess, der ist mitunter, dauert der mehrere Wochen und auch länger. Und das ist was dann am Ende dafür sorgt, dass ja der Prozess auch für möglichst viele potenzielle Interessenten relevant ist. Es kann ja auch sein, dass man sich über eine strategische Vision doch sehr spezialisiert, was für den Unternehmer total Sinn machen kann, aber im Verkaufsprozess dann vielleicht nicht der richtige Weg.
Und es gibt, glaube ich, zwei ganz wesentliche Punkte dabei. Der Unternehmer hat seine Story meistens im Kopf und kann die auch toll erzählen. Das zu Papier zu bringen, ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Und auch da wieder in einem Unternehmen, was im Portfolio eines Finanzinvestors ist, da gibt es bestehende Managementpräsentationen, alles, was dazugehört, das ist alles ordentlich aufbereitet. Das muss man nur noch anpassen. Ja? In Unternehmen muss man das häufig komplett neu aufbauen. Nicht, weil die Story nicht da ist, sondern weil die Unterlagen nicht da sind. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich ein Unternehmer in anderen Kategorien denkt als ein Finanzinvestor oder der Kapitalmarkt. Das heißt, viele von den Themen, die er wichtig findet, sind vielleicht für den Käufer nicht so wichtig, weil der einfach nur über einen Investitionszeitraum von 3, 4, 5 Jahren denkt. Ja, und das dann wiederum in Einklang zu bringen und dem Unternehmer auch zu erklären, wie Eigen- und Fremdbild denn da zusammenpassen, das ist Teil der Vorbereitung und das ist immer sehr interaktiv. Ich glaube auch, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt dabei ist, dass eigentlich jeder Unternehmer, den ich so kennengelernt habe, nach den ersten Präsentationen mit Finanzinvestoren, teilweise auch mit den finanzierenden Banken, immer sagt, wow, da habe ich nochmal gesehen, wie die Leute also auf mein Unternehmen gucken und wie anders das ist. Ja, und das ist natürlich was man nur über Erfahrung lernen kann. Da bringt es nichts, ihm das vorher zu sagen, das wird so sein und glauben Sie es mir, sondern da muss man einfach die Augen öffnen und helfen dabei. Da hilft es vielleicht auch einfach mal vor dem offiziellen Prozess ein Sounding zu machen, dass man mal sagt, also guck mal, wir machen mal einfach mal ein informelles Meeting mit einem potenziellen Investor, dann siehst du mal, was für Fragen der stellt, was er interessant findet an deinem Unternehmen und was auch nicht. Und dann kann man die ganzen Gedanken viel besser kanalisieren.
Was Thorsten sagt, sind absolut wichtige Punkte. Und da kommen wir, wenn wir nochmal einen Schritt zurück zu den KPIs machen, also die Dokumentation dieser Vision. Ja, wir kommen ja rein, wir schauen uns im Wesentlichen dann erstmal auch die Metriken und Finanzkennzahlen und sonstigen Kennzahlen an. Und dann geht es natürlich darum, das auch in eine Zukunft zu transportieren, sodass es die Vision unterstützt. Und da ist natürlich eine ganze Menge an Arbeit häufig notwendig. Da gibt's dann je nach Branche sehr, sehr unterschiedliche Performance-Indikatoren, die man sich anschauen sollte. Und dass man die parat hat, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schlussendlich einer der Themen, Fremdsicht, Eigensicht. Viele Unternehmen in Deutschland, auch im Technologiebereich, aber im traditionellen Bereich, sind sehr ingenieursgetrieben. Von daher ist dann die Verliebtheit in Produkte und Lösungen Thema, mit dem man doch nicht selten konfrontiert wird. Das schlägt sich dann wiederum auch im Sales-Bereich nieder, wo man vielleicht es dem Kunden zu sehr recht machen möchte. Man hat eine tolle Technologie entwickelt, aber man möchte es dem Kunden zu sehr recht machen. Man hat viel zu viel Entwicklungsaufwand in der Anpassung für gewisse Kunden. Und dementsprechend fokussiert man sich nicht auf die low-hanging fruits, die eigentlich jetzt einem die nächsten 6, 9, 12 Monate den meisten Rückenwind geben in Bezug auf den Verkaufsprozess. Das sind alles Themen, die man sich bewusst machen muss und wo durchaus Eigensicht, Fremdsicht nicht ganz unsichtbar weichen kann.
Das Thema erlebe ich auch oft. Ich trainiere selbst M&A-Teams oder Management-Teams für M&A-Prozesse, meistens sehr kurz vor der Management-Präsentation. Da kommt es tatsächlich manchmal vor, dass dann erst dieser Kontrast festgestellt wird zwischen, okay, Sie verstehen offenbar nicht, wie ich mein Unternehmen sehe. Und das ist dann natürlich ein Hindernisgrund. Das sollte nicht passieren, wenn die Investoren da sitzen, dass man diese Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, diesen Konflikt wahrnimmt. Ich würde sogar sagen, es gehört zwingend dazu, die Equity-Story vorher intensiv zu verproben, Try-One zu machen, die Management-Präsentation nicht zum Sounding-Board zu machen, um mal so eine Meinung einzuholen. Würdet ihr da zustimmen?
Absolut. Also gibt es, glaube ich, keinerlei zwei Meinungen drüber. Was ich vorher meinte war, dass man das eben gerade deswegen im Vorfeld informell macht. Ne? Dass man einfach mal sagt, man trifft mal einen Investor, um eine Idee zu haben, wie der überhaupt auf das Unternehmen blickt. Das, was du sagst, das Training im Vorfeld ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Du musst dem Management Hilfeleistungen geben, wie es das Unternehmen präsentiert, was für Fragen es wahrscheinlich kriegt und warum diese Fragen gestellt werden und was dann auch gute Antworten darauf sind. Ne? Weil das halt nicht die Fragen sind, die typischerweise ein Kunde stellt oder ein Lieferant stellt oder ein Mitarbeiter stellt. Und diese Perspektive ist halt für ein Management-Team, was bisher nicht bei einem Finanzinvestor im Portfolio war, eine völlig neue Welt. Ja, die kennen das maximal aus den Präsentationen, die sie bei Banken haben für die laufende Finanzierung, die dann ja aber doch nochmal wieder ein bisschen anders auf ein Unternehmen gucken, nicht? Und auch da wieder ein Management aus diesem Bankenblick rauszubewegen in, was ist der Blick eines Equity-Investors, ist in der Tat das, was man auf jeden Fall extremst gut vorbereiten muss, plus den obligatorischen Stolperstein, den es ja häufig gibt, dass dann das Management eigentlich bisher keinen Mehrjahresplan hatte, der entwickelt wird und den dann natürlich auch entsprechend mit in einer Management-Präsentation präsentieren und auch verteidigen muss.
Erlebt ihr da in der Regel eine Offenheit bei den Unternehmern, diesen letzten Feinschliff noch zu machen, bevor es ernst wird? Ich kriege manchmal mit, dass man die Unternehmer oft oder den Management-Teams mit sehr sanftem Druck dazu zwingen muss, nochmal 2, 3, 3 Runs zu machen, weil sie so von sich überzeugt sind, dass sie denken, das ist wie ein normales Verkaufsgespräch, das kriege ich schon hin.
Tendenziell ist das manchmal der Fall. Oft sehen wir durchaus, dass der Unternehmer das oder die Unternehmer, das Management das ein Stück weit auch fordern und mittragen. Also sieht ja dann durchaus im Prozess der Vorbereitung, die Erstellung des Informationsmemorandums etc., dass es doch eine ganze Menge an Fragen gibt, die dann auch von uns kommen in dem Fall. Ja, man hat ja die Chance, das einfach im luftleeren Raum ein Stück weit zu verproben. Und das tun wir und dann entsteht eine gewisse Offenheit, da auch, bevor man dann mit den ersten Investoren spricht, dass wir uns quasi in die Investorenrolle versetzen und die vielleicht nicht ganz nur feinen Fragen stellen, um dann ein Stück weit das Management auch aus der Reserve zu locken. Also, dass es dann, wenn es sich um die Wurst geht, auch.
Und du siehst es ja wahrscheinlich in deinen Trainings auch. Die Kunst ist dann, glaube ich, auch einfach die einzelnen Teilnehmer aus dem Management in einer Präsentation an den richtigen Stellen zum Einsatz zu bringen. Ne? Und es bringt nichts, dem Strategen irgendwie eine total enge Talkline vorzugeben. Der wird sein Unternehmen immer so präsentieren, wie er das üblicherweise machen würde. Ja. Und ist damit ja normalerweise auch total authentisch. Ja, das ist ja völlig okay. Wenn es dann um Zahlendetails geht, dann ist es vielleicht dann der Moment, wo man einfach den Controller, den idealerweise Finanzvorstand oder Finanzgeschäftsführer nach vorne zu drücken, der dann ja häufig ein bisschen weniger dominant in solchen Situationen ist und da einfach moderierend auch zur Seite zu stehen.
Jetzt haben wir über ein halbes Dutzend verschiedene Projektstränge gesprochen, die sich über einen ganz langen Zeitraum erstrecken. Die letzten Schritte, die vielleicht nur ein paar Tage brauchen, kurz bevor es ernst wird, bis zu den ersten Punkten, die wir angesprochen haben, Strategie, die vielleicht 2, 3 Jahre vorher schon angegangen werden sollten. Jetzt frage ich mich, ist das ein Feld, das für M&A-Berater überhaupt interessant ist, sowas zu begleiten? Ein Standard-M&A-Prozess zügig durchzuziehen, ist ja wesentlich einfacher und auch ertragseffizienter, als so eine Reise zu begleiten.
Absolut. Also wir als Investec, die wir in der M&A-Beratung, aber eben auch über Thorsten in der Finanzierungsberatung und in vielen Bereichen, die dazwischen liegen, aktiv sind, haben uns schon zur Aufgabe gemacht, zu identifizieren und mit Unternehmern ins Gespräch zu kommen, was sind denn die Optionen, die zur Verfügung stehen, was sind die Zeiträume, die zur Verfügung stehen, und in dem Moment auch ein Stück weit zu identifizieren, welchen Weg kann man gehen, möchte man gehen, sollte man gehen, unter all den Gesichtspunkten, die wir vorher schon beleuchtet haben. Und dann kann M&A eine unmittelbare Lösung sein. Aber es kann auch sein, dass der Vorlauf es gebietet, dass man ein Stück weit vielleicht die anderen Optionen auch ein Stück weit in Betracht zieht. Oder aber auch in Kombination mit einem M&A-Prozess schaut, ob es gibt es gegebenenfalls ein Appetit für Minderheitsinvestoren, gibt es hybridere Strukturen, die zusätzlich noch dazukommen können. Mitunter ist es ja nicht selten so, dass man zwar eine Wachstumsstrategie hat oder man hat einen Mitgesellschafter, der vielleicht gemäß seines Alters nicht mehr große Visionen so mitträgt. Risikoneigungen ändern sich, insbesondere wenn man ein Stück weit älter wird. Dann kann es durchaus möglich sein, dass man sagt, okay, der M&A ist jetzt nicht der richtige Schritt, und dann gibt es Möglichkeiten vorher, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, dann kommt man in diese Diskussion rein. Und dann hat man natürlich noch ein Thema, dass der Unternehmer, nur weil er jetzt eine große Vision realisieren will, nicht unbedingt zu viel Kontrolle abgeben will. Auch da muss man nivellieren. Und das kann man dann weder mit Fremdkapital, nur Fremdkapital oder nur Eigenkapital lösen, sondern da gibt es gewisserweise ja Werkzeuge, die dazwischen liegen, die man auch in Betracht ziehen kann, von denen viele Leute in der Form nicht wissen. Man geht schnell zur Hausbank oder zum M&A-Berater. Aber diese Diskussion ist eine relativ fruchtbare, und da führt dann eins zum anderen. Man baut ein Stück weit ein vertrauensvolles Verhältnis auf. Es hilft, wenn man 3, 4, 5 Mal schon miteinander gesprochen hat, über einen Zeitraum auch von 2, 3 Jahren. Wir können ja durchaus auch in diesen regelmäßigen Gesprächen immer sinnvolle Ansatzpunkte liefern, die wir im Kopf haben, weil wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Das ist sehr fruchtbar für den Unternehmer an vielen Stellen, und so baut man eine Beziehung auf, und dann ist vielleicht der M&A Prozess die letzte Transaktion, aber nicht unbedingt die erste Transaktion.
Auch das sieht man ja sehr oft bei Private Equity Investoren, dass in diesen 5 Jahren ja eine ganze Menge passiert. Auch auf der Finanzierungsseite, dass teilweise 2, 3 Mal refinanziert wird, dass vielleicht auch im Gesellschafterkreis nochmal gemischt wird, dass eine Person dazukommt, eine Gruppe von Investoren, die besonders Know-how mitbringt in den Markt oder sowas. Der rote Faden unseres Podcasts heute war ja Lernen von den Königen der Deals, und ihr habt ja schön die Parallelen aufgezeigt und was man sich davon abschauen kann. Jetzt mal Hand aufs Herz als letzte Frage: Wie ist denn die Realität draußen im Mittelstand? Wie groß ist die Bereitschaft der Unternehmer, sich von Private Equity das eine oder andere abzuschauen?
Also ich glaube, sie kennen die Notwendigkeit immer in dem Moment, in dem es wertstiftend wird. Ne? Also wenn man wirklich sagen kann, guck mal, das hat folgende Vorteile für dich, wenn du Folgendes tust, ja, dann sind Unternehmer, glaube ich, die Ersten, die da offen sind, weil sie haben ja ihr ganzes Unternehmen durch Kreativität und durch Ideen und durch sehr viel Engagement entwickelt. Und sie werden nicht aufhören, dieses Engagement ausgerechnet beim Exit zu zeigen. Ja, ich glaube, wir werden es nicht unter dem Label verkaufen, ihr solltet es hier lernen von Private Equity, sondern eher sagen, guck mal, das sind erfolgreiche Prozesse, und die sind erfolgreich, weil. Ja, und das ist etwas, was Unternehmer immer verstehen. Ja.
Aber was ich mitnehme als Key Takeaway: Exit Readiness braucht auch einen sehr langen Atem, und je länger der Atem ist, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, gutes Ergebnis zu erzielen.
Ganz definitiv. Und der große Unterschied beim Mittelstandsverkauf zum Private Equity Verkauf ist eben tatsächlich, dass die Vorbereitung mehr Zeit braucht, weil einfach der Unternehmer zweifelt zum ersten Mal sein Unternehmen verkauft.
Lieber Thorsten, lieber Sebastian, das war ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde, über einen etwas anderen Ansatz, ein Unternehmen zu verkaufen, aber einen, der, glaube ich, sehr viel Sinn und Wert stiften kann. Danke, dass ihr hier bei uns wart, bei unserem Podcast heute.
Vielen Dank an dich.
Und natürlich auch danke an euch da draußen für eure Zeit. Das war diese Episode von What's Up Corporate Finance. Nächste Woche diskutieren wir hier, ob die Zeitenwende in Berlin den produzierenden deutschen Mittelstand wieder interessant für Private Equity macht. Darauf freue ich mich jetzt schon. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und genießt das Wochenende. Bis bald, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com